Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludger. Herzlich willkommen. It's jungle out there. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, heute sind Sie und ich mal unter uns. Gleichzeitig fahre ich heute für Sie das ganz große Besteck auf. Wie geht das zusammen? Ganz einfach. Die Sendung Ludgers Welt hat nach kurzer Selbstfindungsphase zu Beginn recht schnell einen eigenen Markenkern im Programm kultiviert. Wir bringen eine Mischung aus journalistisch veranlagten, aber nicht vom unbedingten in die Mangel nehmen wollen getriebenen Gesprächen, gepaart mit humoristischem Late-Night-Charakter, sehr oft vor Live-Publikum aufgezeichnet. Auch und vor allem das Lachen soll also in möglichst jeder Sendung dabei sein. Seitens der Chefredaktion des Kontrafunks bekam ich immer wieder das Signal, gern auch mal in einer kompletten Ausgabe von Ludgers Welt einem satirischen Grundversorgungsauftrag nachzukommen und die volle Minutendistanz mit Wortkabarett zu bestücken. Heute ist es mal wieder soweit. Im Januar habe ich auf ausgewählten deutschen Bühnen einen Jahresrückblick gespielt mit dem Titel Sense 2022-23. Untertitel: Die Pandemie ist vorbei. Ja, komm. Mir hat dabei in die Karten gespielt, dass etliches von großer Bedeutung im letzten Jahr erst Ende Dezember oder sogar erst Anfang Januar zur Schlagzeile wurde, als im Fernsehen die Jahresrückblicke längst abgefrühstückt waren. Was das für Meldungen waren, tja, das hören Sie nun in einem Live-Mitschnitt meines Programms aus Aschaffenburg von Mitte Januar 2023. Sense, die Pandemie ist vorbei. Mein Vorhaben ist, solch ein Live-Programm ab nun turnusmäßig jedes Jahr zum Jahreswechsel auf die Beine zu stellen. Viel Spaß!
Allen hier vor Ort und an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Ludger. Herzlich willkommen zu Sense 2022-23. Guten Abend! Dankeschön! Ja, liebe Gäste, viele sind daran gewöhnt, dass im Fernsehen Jahresrückblicke schon Anfang Dezember laufen. Ich wurde gefragt, Ludger, ein Jahresrückblickprogramm im Januar des Folgejahres, ist das nicht zu spät? Nein, genau da gehört das zeitlich doch hin, um alle Geschehnisse berücksichtigen zu können. Wie unverfroren ist es von Gottschalk, Lanz und Konsorten gewesen, bereits kurz nach Nikolaus, der im Kalenderjahr 2022 verstorbenen Prominenten zu gedenken. Viel zu früh! Wahrscheinlich haben Pelé und Ex-Papst Benedikt das alles gesehen und gemeinsam beschlossen, diesen deutschen TV-Fuzis wischen wir mal gehörig eins aus. Ja. Mir ist etwas aufgefallen an den Meldungen über den Tod des deutschen Papstes. Die ansonsten eher gesetzteren Qualitätsmedien, also ZDF, Süddeutsche und so weiter, waren in ihrer Wortwahl teils äußerst despektierlich, ja geradezu derb. Die Boulevardpresse hingegen, ansonsten eher reißerisch veranlagt, war bedächtig und milde. Das hatten wir genauso schon mal beim Tod des Benedikt-Vorgängers, Johannes Paul II. War das. Erinnern Sie sich, ja? Papst Johannes Paul II. Gesegnete Weihnachtsfest. Ja. Einen Tag nach dessen Abschied damals schrieb die Bild, sanft entschlief der Heilige Vater. Ich bitte Sie, das ist doch kein Bild-Zeitungsjargon, oder? Normalerweise hätte dort stehen müssen, Panik am Petersdom, Polen, Paule Platt. Wir werden in diesem Jahresrückblick auch prominenter Todesfälle gedenken und diese besprechen später. 2022 liegt in diesem Programm also vollständig hinter uns. Ich kann mich gut an Zeiten erinnern, da war das Jahresende, insbesondere die Zeit vor Weihnachten, geprägt von ja, Besinnlichkeit, Genuss, Optimismus, ja, einfach von Freude, die aus allen Richtungen vermittelt wurde. Zeiten ändern sich. Am 23.12.2022 veröffentlichte die Online-Redaktion der Tagesschau folgende erbauliche Zeilen. Die Ausgangslage. Viele Menschen sind gerade krank oder haben kranke Familienangehörige zu Hause. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen machen die Runde. Mal ist es eine Erkältung, mal Grippe, mal ein anderer Infekt, mal ist es Corona. Insgesamt sind rund 9 Millionen Menschen in Deutschland an einer akuten Atemwegsinfektion erkrankt, wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert-Koch-Instituts mitteilt. Arztpraxen sind voll, Kliniken verschieben planbare Operationen, vor allem viele Kinder sind betroffen, es kommt zu Engpässen bei Medikamenten und jetzt auch noch Weihnachten. So wird man im Deutschland von heute auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Ja. Für die Tagesschau steht das Fest der Liebe also als Horrorfinale auf einer Liste mit Hiobsbotschaften zum aktuellen Infektionsgeschehen. Der Name Jesus Christus fällt nicht, wohl aber der Name Robert Koch. Beim Blick hier ins Publikum darf ich erleichtert feststellen, liebe Gäste, wir haben die Feiertage überlebt. Ja. Die daran sich anschließende wichtigste aller Meldungen des letzten Jahres kam auch in keinem einzigen TV-Jahresrückblick vor, denn sie wurde erst wenige Tage vor Silvester publik. Ich traute meinen Augen nicht, als ich am letzten Donnerstag des Jahres 2022 die Knallerbotschaft las von Seiten unseres Virologen-Promis Christian Drosten. Die Pandemie ist vorbei. Tirili. Nach knapp 3 Jahren also endet die Sache, wie sie begann. Mit einer Pressemitteilung. Und eine solche ist auch nötig, damit wir außerhalb der Charité-Scharia von unserer eigenen Wahrnehmung nicht getäuscht werden. Ja. Also, ich bin dankbar für die unermüdliche Panikberichterstattung in den letzten 36 Monaten. Ja. Man stelle sich nur mal vor, es hätte keinerlei Meldungen gegeben über Covid. Da hätte die Menschheit womöglich gar nichts davon mitbekommen. Das ist doch furchtbar. Ja. In Einzelfällen ist das bekanntlich auch passiert. Eines Tages wurde in den Nachrichten vermeldet, es gebe eine hohe Dunkelziffer an Menschen, die Corona hatten, ohne es zu merken. Da habe ich spontan gedacht, naja, dann kann es für die Betroffenen ja so schlimm nicht gewesen sein. Das ist natürlich Schwurbelei. Die Wahrheit ist, dass wir im Zuge der Ereignisse nicht etwa die Berichterstattung kritisch werten müssen, sondern unsere Wahrnehmung. Eine aufgedeckte Dunkelziffer an Erkrankten heißt nichts anderes als, es war noch weit schlimmer als gedacht. Auf NTV habe ich was Schönes gesehen. Da steht eine junge Moderatorin vor so einer LED-Leinwand. Zu sehen sind so Balken, die nach Generationen aufgeteilt sind und die Corona-Todesfälle zeigen. Und diese Frau sagt allen Ernstes, schauen Sie hier, meine Damen und Herren, besonders viele Todesfälle gibt es in der Gruppe der über 100-Jährigen. Das sehen sich Leute zu Hause an und denken, Mensch, die finden aber auch wirklich alles raus. Das ist ja unfassbar. Ne? Inzwischen übrigens hat Christian Drosten laut dpa vom 12. Januar 2023 ein bisschen zurückgerudert. Die Gefahr sei gebannt, aber nicht überstanden. Es bleiben also Fragen. Mir wurde ein Videostatement empfohlen des damals regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, aus einer Ausgabe der Sendung Hart, aber fair während des Winterlockdowns 2021-22. Ich zitiere. Jeder Kontakt mit Ungeimpften ist gefährlich. Worum es geht, ist größere Kontakte, also Gruppen, die zusammenkommen, 10, 15 Menschen mit Ungeimpften zu verhindern, weil eben ein Kontakt zwischen 15 Menschen und einem Ungeimpften bedeutet, für 15 wird es wirklich riskant. Das hat der gesagt, wörtliches Zitat. Ich finde das faszinierend. Bei Politikern sollten wir immer auf die Feinheiten achten. Der Mann unterscheidet zwischen Ungeimpften und Menschen. In seiner Fachanalyse sind das zwei verschiedene Gruppen. Das macht er wiederholt, nicht als einmaliger Fauxpas. Drum bedarf das Folgende aus meiner Sicht einer baldigen Klärung für die Zukunft. Erstens, müssen wir weiterhin zwischen Menschen und Ungeimpften unterscheiden? Oder dürfen sich im Jahre 2023 auch Ungeimpfte wieder als Menschen fühlen? Natürlich unter Vorbehalt. Zweitens, sind auch bei zukünftigen Infektionswellen Geimpfte gefährdet, während Ungeimpfte nicht gefährdet sind? Und wenn ja, darf ich die Worte des Michael Müller dann so verstehen, dass die aktuelle Werbekampagne der Bundesregierung mit dem Slogan »Ich schütze mich« ein Aufruf ist, für Geimpfte schnellstmöglich beim Homöopathen einen Ausleitungstermin zu vereinbaren? Ja. Und drittens, wenn wir uns mit dem Wissen von heute über Nebenwirkungen, Fehlinformationen, über Ja, sagen wir es ganz offen. Wenn wir uns angesichts der zahlreichen erwiesenen Lügen nun an den Satz von Jens Spahn erinnern, dass wir einander irgendwann Dinge werden verzeihen müssen, dann bleibt die Frage, wann ist irgendwann? Als jemand, der für eine offen, humorvoll, kritische Haltung gegenüber den Regierungsmaßnahmen viele teils hochbezahlte Jobs verloren hat, der von Vertrauten verleumdet und von der örtlichen Presse mehrfach ohne jede Rücksprache denunziert und angeprangert wurde, erlaube ich mir, jetzt und hier etwas zu sagen in Richtung der Verantwortlichen. Keine Vergebung ohne Beichte. Die Sakristei ist geöffnet, aber nicht ewig. Wir werden einander irgendwann verzeihen müssen. Das ist ein schöner Satz. Aber irgendwann ist irgendwann vorbei. Halleluja. Ja. Okay. Haben Sie auch dieses putzige Silvestervideo gesehen von und mit unserer Top-Ministerin Christine Lambrecht? Ist die jetzt eigentlich schon zurückgetreten? Ist das schon? Ja, ist zurückgetreten? Ja, nein? Ach, das ist doch egal. Besagtes Video wurde aufgenommen am 31.12. kurz vor Mitternacht. Sie merken, ich spiele den Zeitvorteil hier bei meinem Jahresrückblick im Januar voll aus. Sogar die letzten Minuten des Jahres werden noch eingebaut. Was war das für ein Jahr 2022? So leitet Frau Lambrecht die Aufnahme ein und sagt anschließend, das Jahr 2022 habe uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Darüber müssen wir reden, ja? Mir ist aufgefallen, dass sowohl in der Politik als auch bei Unternehmen das Wort Problem sukzessive ersetzt werden soll durch Herausforderungen. Warum? Ja, ganz klar. Schaut's nach bei Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Problem ist etwas Schweres, etwas Negatives. Herausforderung. Oh, das ist doch toll. Das klingt gut. Ja. Nun, gibt es aber bei dieser Gleichsetzung von Problem und Herausforderung ein Problem? Die beiden Worte sind in ihrer Bedeutung nicht deckungsgleich. Es ist im Grunde ganz einfach, das zu unterscheiden, wenn man es einmal erfasst hat. Ja, stellen wir uns vor, du gehst nachts in einen schlecht beleuchteten Fußgängertunnel und es kommt dir der aktuelle Boxweltmeister im Schwergewicht entgegen mit den Worten, hey Fremder, ich fordere dich zu einem Duell heraus. Dann kannst du sagen, ich lehne ab, heute nicht. Wenn in dem unbeleuchteten Fußgängertunnel allerdings der Boxweltmeister sagt, so Freundchen, dir poliere ich jetzt mal richtig die Fresse, dann hast du ein Problem. Das ist der Unterschied. Psychologie der Massen. Das von Frau Lambrecht in ihrem Silvestervideo gesagte war schon wirr genug. Doch die Szenerie drumherum machte das alles vollends zur Muppet-Show, oder? Weißt du, die redet über einen Krieg und im Hintergrund krachen die ersten Feuerwerkskörper. Da hätte doch jemand aus dem Social-Media-Team sagen müssen, Frau Lambrecht, bevor wir auf Senden klicken, lassen uns das Video noch mal in Ruhe durchgehen. Ja? Wort und Ort spielten bei Frau Lambrecht wie folgt zusammen. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Damit für mich verbunden waren ganz besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit tollen, interessanten Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Also für alle, die das Video nicht kennen, ich habe es mir nicht ausgedacht, das ist Realität. Bleiben wir im Dezember 2022. Das bedeutendste Weltsportereignis 2022 wurde ans Ende des Jahres gelegt, Fußball-WM in Katar. Anlässlich der Siegerehrung haben wir ein neues Wort gelernt. Bisch. So der Name des altehrwürdigen schwarzen Mantels, den der gastgebende Emir auf die Schultern des Lionel Messi legte. Bischt und Messi. Das hätte ich bis vor kurzem noch für Bestandteile der Klagebotschaft einer schwäbischen Hausfrau gehalten, deren Gatte sich einfach nicht von seinem Kellermüll trennen kann. Ja? Ah. Du bist doch ein Messi. Ja. Bei der WM-Vergabe vor 12 Jahren nach Katar war ich fassungslos und stand lange auf der Seite der Ablehnenden. Dann kam die One Love Binde. 11 Freunde aus Deutschland wurden zu Village People gegen den Rest der Welt. Man hatte bei der WM den Eindruck, den Deutschen geht es nicht mehr ums Kicken, sondern nur noch ums... Also ich kann mir keinen Reim drauf machen, was da in Katar los war. Also, kennen Sie Jochen Breyer? Der moderiert das aktuelle Sportstudio im ZDF. Sieht aus wie ein historisches Kinderschokoladenverpackungsgesicht aus der Zeit zwischen 1939 und 45. Und hat sich im Zuge der Fußball-WM in Katar mit dem WM-Botschafter von Katar getroffen. Also in Katar. Irgendwann kommt das Thema Homosexualität zur Sprache und der WM-Botschafter von Katar wagt es, in Katar, für Katar, Folgendes zu äußern. Homosexuelle müssen sich ja an unsere Regeln halten. They have to accept our rules. Homosexualität ist für uns Muslime Sünde. A damage in the brain. Riesentullus in Deutschland. Ey, was hat der Jochen Breyer denn als Stellungnahme von seinem Gesprächspartner erwartet? Katar, da gilt die Scharia. Ein hochrangiger Staatsvertreter in typischer Wüstenkluft wird zum Thema Homosexualität befragt. Glaubt ein ZDF-Journalist ernsthaft, der Mann könne sagen, yes, Qatar is hotspot for homosexuals from all over the world. So we are looking forward to our very first Christopher Street Day here in Doha. And our police officers will make sure that all the gay men can walk around naked. Each of the new football stadiums has a huge butt-fucking room. You see, LGBTQ is very important here in Qatar, especially for me as a woman. They have to accept our rules. Solch ein Satz reicht schon, um Deutsche im moralischen Außendienst auf die Wüstenpalme zu bringen. Ja? Es mag wehtun, aber wenn es auf der Welt ein Land gibt, welches nicht das Recht hat, sich ideologisch über andere Länder zu erheben, dann ist es Deutschland. Okay? Ja. Seit wann können Homosexuelle eigentlich hierzulande unbehelligt leben? Huh? In den 1980ern gab es in der BRD einen Skandal. Ein bedeutender deutscher Militärvertreter galt als homosexuell überführt und wurde umgehend aus allen Ämtern entfernt. Die sogenannte Kiesling-Affäre, benannt nach ihrem unfreiwilligen Protagonisten. Bald stellte sich heraus, der Mann war verwechselt worden. Das vermeintliche Beweisfoto zeigte einen anderen. Anlass für gesellschaftliche Rehabilitation? Mitnichten. Eine Großtante von mir aus dem Münsterland sagte seinerzeit, na gut, der war das nicht auf dem Foto, aber wenn der doch schon so aussieht wie ein Schwuler. Das war noch vor wenigen Jahrzehnten bei uns Alltag. Die sogenannte Homo-Ehe gibt es hier seit 5 Jahren, nicht seit 500 Jahren. 2022 markiert also auch, wie es der Zufall will, das erste kleine Jubiläum der Homo-Ehe in Deutschland. Deren parlamentarische Durchsetzung verkauft die SPD bis heute als eine ihrer größten Erfolgstaten. Ich empfehle, schauen Sie sich die Pressekonferenz von damals nochmal an. Fast hat man den Eindruck, einige Sozis rangen bei der Bekanntgabe mit den Tränen. Wir haben es geschafft! Das stand vor allem SPD-Karteileiche Martin Schulz ins Gesicht geschrieben. Die Homo-Ehe ist da. Wir haben es geschafft. Hurra! Ich bin mit der Homo-Ehe völlig einverstanden. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Nur weiß ich echt nicht, ob dieser ständige Bohai um das Thema in Sport, Politik und Medienwelt wirklich im Sinne der Sache ist. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt die Errungenschaft der Homo-Ehe eigentlich bei der klassischen SPD-Klientel an? Historisch betrachtet, so ein Schraubendreher in Wolfsburg, fährt der jetzt mit dem Wissen um die Legalität der Homo-Ehe fröhlicher zur Nachtschicht? Hm? Lassen Sie uns noch mal gedanklich in die 80er Jahre gehen. Ruhrgebiet, Arbeitskampf bei ThyssenKrupp. Zigtausend Stahlkocher erheben sich auf Brücken und Straßen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze im Hüttenwerk Duisburg-Rheinhausen. Männer mit buschigen Schnauzbärten und Grubenlampen an der Stirn rebellieren, protestieren. Gewerkschaftsvertreter skandieren. Fäuste werden in die Luft gestreckt. Irgendwann schreitet ein hochrangiger Vertreter der SPD ans Rednerpult. Die Malocher lauschen. Stahlkocher von Rheinhausen! Ich komme gerade aus der Hauptstadt. Es waren harte Verhandlungen, aber ich habe gute Neuigkeiten. Wir haben es geschafft. Schwule dürfen jetzt heiraten. Ja. Ja. Da seid ihr baff, ne? Ja, gibt jetzt sonst noch was? Na ja, dann schönen Abend noch. Ne? Wie viele Stahlkumpel damals wären auf die Knie gefallen und hätten ihrem Nebenmann einen Heiratsantrag gemacht? Ne? Von Rheinhausen wieder nach Katar. Als Deutschland bei der Fußball-WM 2022 rausgeflogen war, da habe ich eine echte Befreiung gespürt. Endlich geht's um Fußball und nicht mehr um Binden. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Putzig fand ich, wie verliebt geradezu das deutsche Fernsehen über die Erfolge Marokkos berichtet hat. Soweit ich weiß, ist in Marrakesch Homosexualität auch nicht gerade Leitkultur. Aber die haben da wenigstens nicht die Unverfrorenheit, eine WM zu veranstalten. Ja? Zwar war Katar 2022 also frühzeitig deutschenfrei, aber spätestens nach den großen Viertelfinalsiegen von Kroatien und Marokko wusste ich, jetzt sind in unseren Großstädten wenigstens die Hubkonzerte gesichert und das finde ich gut. Denn Kroaten wie Marokkaner lassen sich von deutschen Klimaklebern auf der Autobahn nicht beeindrucken. Die fahren drüber. Ja. Der Klimaprotest anno 2022 hat es zu besonderer Beachtung gebracht. Das ist schon verrückt. Irgendwie, oder? Junge Menschen kleben sich mit Montage-Pattex an Autobahnzufahrten fest für stundenlange Sitzblockaden und fühlen sich dabei als Teil einer Bewegung. Man muss da am Jahresende vorsichtig sein, beim Ansehen der Nachrichten nicht die Schauplätze zu verwechseln. Wenn bei uns Menschen am Boden festkleben, dann sind es Wohlstandskinder beim Kampf gegen die Erderwärmung. Wenn in den USA Menschen am Boden festkleben, dann sind es Obdachlose, die der Kältewelle erlegen sind. Ne? Zuletzt haben die Klimaprotestanten in Deutschland ihr Tätigkeitsspektrum erweitert. Am Brandenburger Tor wurde ein turmhoher Christbaum enthauptet. Ich habe mich da sofort gefragt, wie ist es möglich, mitten in Berlin auf den Pariser Platz eine Hebebühne zu schmuggeln, auf deren Aussichtsplattform als Grüppchen mit Handsäge bewaffnet Richtung Himmel aufzusteigen, ohne dass Ordnungshüter oder Selfie-Touristen irgendeine Unstimmigkeit im Bild bemerken. Vermutlich hängt der Erfolg der Aktion damit zusammen, dass das Wort Unstimmigkeit in der deutschen Hauptstadt anderen Erfüllungskriterien unterliegt als im Rest des Universums. Der Zeitung Die Welt habe ich folgende Aussagen entnommen einer Sprecherin der Berliner Polizei. Ich zitiere. Es kann nicht sein, dass in der Weihnachtszeit jetzt jede Person mit einer Hebebühne an einem Weihnachtsbaum unter Generalverdacht gestellt werde. Ja. Anlässlich solcher Maßgaben möchte man der Polizei in Berlin doch gerne mal bei ihrer Ermittlungsarbeit über die Schulter blicken. Nein? Ein Sondereinsatzkommando stürmt im Wedding eine Wohnung. Auf dem Teppich liegt die frisch erlegte Leiche einer Frau. Daneben kniet der Ehemann mit blutiger Sense in der Hand und schreit, die Schlampe hat's verdient, ich war's, ich war's. Und anschließend erklärt die Berliner Einsatzleitung, Leute, jetzt bloß keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir dürfen niemanden unter Generalverdacht stellen. Ja, schlechten Tag hat jeder mal. Berlin, Berlin. Die sogenannte letzte Generation schimpft ja allzu gern auf fehlendes Umweltbewusstsein vorheriger Generationen. Vor allem unsere Großeltern und Urgroßeltern hätten es vermasselt. Sind solche Vorwürfe angebracht? Ich bin mir nicht sicher. Bei meiner Großelterngeneration zum Beispiel in den 50ern war es so, es gab in der Nachbarschaft einen Milchmann. Das Wort Recycling kannten die nicht. Aber der Milchmann hat frische Flaschen Milch gebracht und die leeren wieder abgeholt. So war das. Jeden Tag. Da sind schöne Kontakte entstanden. Es hat Gründe, warum viele Männer, die da geboren wurden, die Milchmann ähnlicher sehen als ihrem eigenen Vater. Ja. Meine Eltern hatten 25 Jahre lang ihren ersten Farbfernseher. Das war so ein Riesenholzklotz von Nordmende. Ich habe den als Kind mal gewogen, der war 4,5 Tonnen schwer. Da wäre mein Vater gar nicht auf die Idee gekommen, einen neuen zu kaufen.
Der tut es doch noch, sagt der Vater immer, der tut's noch.
Erst nach 25 Jahren hat das Ding seinen Geist aufgegeben. Da ist mein Vater mit Kaufbeleg und Fernseher zum Fachhändler gefahren. Und hat gesagt, ich glaube, Garantie ist nicht mehr drauf. Aber da geht doch noch was mit Kulanz. So war das. Man hat Gerätschaften gepflegt und nicht bei einer Pressekonferenz aus Kalifornien direkt weggeschmissen. Ne? Und wenn ich als Schulkind beim Basteln Sekundenkleber zum Einsatz bringen wollte, so sagte meine Oma immer, tu das nicht, Junge, das Zeug ist gefährlich, hochgiftige Chemikalien. Wenn du zu viel davon an deinen Körper lässt, dann wirst du irgendwann Meschugge. Heute beim Blick in die Klimaklebergesichter der letzten Generation weiß ich, Oma hatte recht. Ja. Oma hatte recht. Vielleicht sollten wir trotz allem dankbar sein für die omnipotente Horizonterweiterung, die uns gerade im letzten Jahr immer wieder Anhänger und Vertreter der Grünen haben zuteil werden lassen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war in Neu-Delhi und gab auf Social Media Folgendes bekannt. Deutschland und Indien teilen das Vertrauen in grundlegende Werte. Demokratie, Menschenrechte, regelbasierte Ordnung. Wusste ich gar nicht. Eine gewagte Gleichsetzung, aber nicht neu. Dass die Verkehrsführung in Gelsenkirchen derjenigen in Kalkutta ähnelt, das hat mein Onkel Erich schon vor 30 Jahren festgestellt. Ja. Als Zeichen ihrer Kultursensibilität hat Frau Baerbock gemäß indischer Sitten vorm Betreten einer heiligen Stätte ihre Füße gewaschen. Wäre ich Teil des Baerbockschen Betreuerstabes gewesen, so hätte ich gesagt, Annalena, das reicht nicht. Du musst dich erstmal für ein paar Stunden in ein verrostetes Nagelbett legen, sonst sind die hier beleidigt. Frau Baerbock nahm in Indien sogar aktiv an Gebeten teil, während sie in Deutschland das Abhängen von Kreuzen unterstützt und im Auswärtigen Amt den Bismarck-Saal umbenennen ließ. Hinter dieser Aktion vermuteten viele eine bewusste Abkehr von unserem historischen Erbe. Eine unhaltbare Unterstellung, wie ich finde. Denn für ein historisches Zeichen sind natürlich historische Kenntnisse nötig und die kann man Annalena Baerbock nun wirklich nicht unterstellen. Vielleicht hat sie beim Blick auf das entsprechende Türschild einfach gedacht, Bismarck, das ist doch dieser Hering, der bei Nordsee im Brötchen verkauft wird. Ja. Fischfang, sowas darf ich als Grüne nicht unterstützen. Ne? Wer das für maßlos übertrieben hält, dem ist im letzten Jahr wahrscheinlich eine ganz besondere Ausgabe der Sendung Markus Lanz entgangen. Okay. Im Gespräch mit dem Moderator über die Ukraine wies Annalena Baerbock darauf hin, dass die heutige Kriegsführung sich erheblich unterscheide von derjenigen im 19. Jahrhundert, als Kriege noch allein mit Panzern geführt wurden. Weil etliche kritische Stimmen sich daraufhin erhoben mit dem Hinweis, dass im kolportierten Zeitraum noch gar keine Panzer erfunden waren, gab es vermutlich etliche Faktenchecker der ARD, die alles dran setzten, die Existenz von Panzern im Deutsch-Französischen Krieg anhand historischer Chatverläufe auf Facebook nachzuweisen. Ja. Seien wir gnädig und halten wir Frau Baerbock einfach mal einen möglichen Zahlenversprecher zugute beim Blick auf Panzer in der Militärgeschichte. Das Folgende hingegen müssen wir wohl als ernsthafte militärstrategische Analyse werten. Ob sie denn Panzerlieferungen westlicher Bauart in die Ukraine unterstützt, wurde unsere Annalena Baerbock bei Anne Will gefragt. Antwort: Eine Lieferung von Panzern macht noch nicht den Unterschied. Sie müssen auch zum Einsatz kommen. Das ist einfach mal eine richtig vorbildliche Militärexpertise. Aber Dass dieser Hinweis gar nicht so blöd war, zeigt die bedingungslose Kapitulation der Puma-Panzer unserer Bundeswehr am Jahresende. Was für eine Lachnummer. Ne? Bei einer Militärübung sind 18 Panzer von 18 ausgefallen. Stark, oder? 18 von 18 kaputt. Gerüchten zufolge hat eine Expertenkommission der Bundesregierung anhand dieser beiden Zahlen eine Ausfallquote von 72,4% ermittelt. Und den Hersteller aufgefordert, die Panzer umgehend mit weißen Flaggen nachzurüsten. Ein weiteres Mal darf ich hier verweisen auf die Zeitung Die Welt, in welcher ein anonymer Autor anregte, zur Unterstützung der Ukraine keine deutschen Panzer mehr an deren Militär zu liefern, sondern besser ans russische. Das Einzige, was mich an diesem Kommentar gestört hat, war, dass er fälschlicherweise mit Satire gekennzeichnet wurde. Die Waffen nieder, schrieb der einst Bertha von Suttner. Ich weiß nicht, welche Partei Bertha von Suttner heute wählen würde, aber die Grünen wären es bestimmt nicht. Ja. 2022 hat auch gezeigt, wo ein Baerbock ist, da ist ein Habeck nicht weit. Ein Wirtschaftsminister, der unter anderem mit der Feststellung glänzte, dass deutschen Unternehmen in der angespannten Gesamtlage nicht zwangsläufig die Zahlungsunfähigkeit drohe, sie müssten gegebenenfalls lediglich ihre Produktionstätigkeit für immer einstellen. Und das sei ja keine klassische Insolvenz. Als Arzt würde Robert Habeck wahrscheinlich die sorgenvolle Ehefrau eines Patienten mit den Worten beruhigen: Ihr Mann ist nicht tot, er hat bloß die Operation nicht überlebt und das ist ja kein klassisches Sterben. Angesichts seiner zahlreichen Fauxpas und inhaltlichen Schwächen gibt es viele, die meinen, Robert Habeck sei dumm. Ich sage, der ist nicht dumm. Robert Habeck ist dümmlich. Das gibt es oft bei den Grünen. Dumm verhält sich zu dümmlich wie krank zu kränklich. Überlegen wir, krank sind wir alle mal, das geht vorbei. Und im Bestfall steigst du aus einer Krankheit sogar gestärkt empor. Kränklich hingegen ist ein permanenter Zustand. Ja. Wer kränklich ist, der beantwortet die Frage, hey, wie geht's dir? Immer mit, oh ja, ein bisschen müde, hab mir was eingefangen, Magen dreht sich, ganz schwer Luft kriege und Ohren weh. Oh, ja. Krank ist heilbar. Kränklich vergeht nie. Genauso verhält es sich mit der Dümmlichkeit. Ich hatte einst einen Mitschüler in der Parallelklasse, der war dumm. Merken Sie was? Allein die Kürze des Wortes dumm verleiht dieser Eigenschaft eine gewisse Kraft. Ja, besagter Mitschüler wusste nicht viel. Er war noch weniger in der Lage zu abstrakten Schlussfolgerungen. Doch jedem war klar, wenn du den bei Blitz und Donner im Wald aussetzt, der überlebt. Weil er trotz oder gerade wegen seiner Schlichtheit stets in der Lage gewesen wäre, sich zu wehren, wenn es sein muss, auch mal mit bloßen Händen ein Wildschwein zu erlegen. Denken wir an Rambo, First Blood. Dumm, aber lebendig. Jeder Auftritt des Robert Habeck im letzten Jahr hat offenbart, dass sich die intellektuellen Platten dieses Mannes in einem ständigen Verschiebeprozess befinden. Der hat keine Schraube locker, nein. Robert Habeck hat erst gar keine Schrauben, die locker sein könnten. Mir tut er leid, ehrlich. Der ist da reingeraten in diese Szenerie des Politischen. Vielleicht, weil er ahnte, ja, wenn ich Lehrer werde, dann muss ich immer damit rechnen, am Ende einer Klassenfahrt sogar von meinen Kollegen nicht wieder vom Baumstamm losgebunden zu werden. Ja. Was war sonst noch? Boris Becker wird aus der Haft entlassen? Michael Ballweg nicht? Wegen akuter Fluchtgefahr. Du kommst in Deutschland plötzlich mit der Bahn von Flensburg nach München für 9 Euro, wenn du 3 Wochen Fahrzeit einplanst. Meldung aus der Schweiz. Aufgebrachte Zuschauer haben ein Reggae-Konzert zum Abbruch gebracht, weil der Sänger nicht dem Ursprungsland der vorgetragenen Musik entstammte und sich daher kultureller Aneignung schuldig gemacht habe. Es gibt Menschen, die sowas ernst meinen. Bald stehen bestimmt auch klassische Klavierkonzerte unter Beschuss, sofern das Geburtsland des Pianisten erkennbar nicht denjenigen des Komponisten entspricht. Lang Lang zittert schon um seine Einkünfte. Im Kino gab es letztes Jahr zwei Überraschungserfolge. Zum einen der fulminante Start des Filmes Oscars Kleid, deutscher Kinofilm. Erzählt wird darin von einem 9-jährigen Schuljungen, der gerne Frauenkleider trägt. Natürlich begegnen ihm die modernen Erwachsenen im Film zumeist mit großem Verständnis. Stellen wir uns die Sache mal real vor zu Zeiten der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Der Sohnemann trägt Frauenkleider. Da hätte doch jede Mutter Rotz und Wasser geheult. Wenn heute ein Schuljunge plötzlich im rosa Abendkleidchen durchs heimische Wohnzimmer springt, dann sagt die Mutter allenfalls: Kind, du kannst doch deinem Vater nicht einfach die Klamotten klauen. Ja. Zum anderen wurden im Kino mit großem Erfolg Highlander neu aufgeführt. Die Geschichte des unsterblichen Schotten Conor MacLeod. Premiere dieser aufwendigen schottischen Wiederauferstehung war wenige Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth. Oft hängen Zufall und Zynismus eng zusammen. Ich weiß nicht, ob King Charles davon was mitbekommen hat, aber fest steht, der berühmte Highlander-Satz "There can be only one" hat für ihn mit dem Ableben seiner Mutter nach jahrzehntelanger Lauerstellung endlich die ersehnte inhaltliche Wendung bekommen. Ja. Meine Mama hat mich in dem Zusammenhang im letzten Jahr mit einer Frage überrascht. Sag mal, Junge, wie kriege ich eigentlich dieses Netflix? Hintergrund ist die dort ausgestrahlte Doku-Serie über das abtrünnige Monarchenpärchen Meghan und Harry, auf der ganzen Welt mit großen Zuschauerzahlen gesegnet. Von Meghan schwärmt meine Mutter seit Jahren. Ja, die hat es ins Königshaus geschafft, aus einfachen Verhältnissen, sagt meine Mutter. Einfache Verhältnisse, das ist relativ. Die Frau war bestens gebucht als Schauspielerin. Einfache Verhältnisse wäre gewesen, Prinz Harry hätte seinem Vater damals vom Themsenstrich eine polnische Nutte mit nach Hause gebracht. Das wären einfache Verhältnisse gewesen. Ne? Stell mir lustig vor. Papa, das ist meine zukünftige Frau. Und Charles entgegnet, ach, die kenne ich. Ja. Charles ist jetzt also nicht mehr Prince, sondern King. Ob das gut geht? Ne? Als in den 90ern der Rocksänger Prince sich krampfhaft umbenennen wollte, haben viele Fans auch schon die Gefolgschaft verweigert. Ne? Vielleicht ist der entscheidende Vorteil des neuen Königs die zwangsläufige Änderung der britischen Hymne God Save the King. So lautet die neue und alte Hauptzeile. Die Briten behalten also die Musik ihrer Nationalhymne, singen aber wieder den Text, der vorher galt. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt einige in Deutschland, die eine adäquate textliche Rückbesinnung auch bei unserer Hymne interessant fänden und nur auf die nötige Initialbedingung warten. Ja. Dazu passt jetzt natürlich der große Coup des hiesigen Staatsschutzes im letzten Jahr, die Hopsnahme einer zu allem bereiten Reichsbürgertruppe. Ja. Eine Aktion, die eins zu eins von Fernsehkameras festgehalten werden konnte, weil einige TV-Journalisten mit voll ausgestatteter Montur beim Vorstoß ins Führerhauptquartier zufällig in der Nähe waren. Hm? Alice Weidel von der AfD versuchte, die Operation dadurch zu entwerten, indem sie spöttisch die Umsturzpläne der betagten Gang einen nicht ernstzunehmenden Rollatorputsch nannte. Hm? Falls auch Sie, meine Damen und Herren, sich zuweilen beschämt dabei erwischen, die Stellungnahmen von AfD-Politikern als gelungenen Wortwitz zu empfinden, so empfehle ich, hören und lesen Sie einfach gelegentlich die großen Worte unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Als Ausgleich, wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, ist zu einem seiner beliebtesten Bonmots geworden. Letztes Jahr hat er mahnend Richtung China den Wunsch geäußert, man möge dort mit Regierungskritik und Corona-Demos doch bitte genauso fair und demokratisch umgehen wie in Deutschland. Ganz ehrlich, an diese feinsinnige Ironie unseres Präsidenten wird Alice Weidel niemals rankommen. Ja? Frank-Walter Steinmeier wurde 2022 wiedergewählt in einem Festakt der Demokratie, welcher nur ein bisschen getrübt wurde durch die Anwesenheit eines lästigen Gegenkandidaten. Sie merken, es ist mir gelungen, auch den Namen des Bundespräsidenten in diesem Programm unterzukriegen. Gescheitert bin ich dahingehend bei unserem Bundeskanzler. Mag sein, dass es anno 2022 von ihm Aktionen gab, die eine Erwähnung seines Namens rechtfertigten. Jedoch, da muss ich leider scholzen, ich kann mich nicht erinnern. Gut erinnern kann ich mich an das Ränkespiel von Elon Musk und Twitter. Es entsprach in wunderbarer Weise dem, was Ed Sheeran in einer seiner bekanntesten Songzeilen prägnant zum Ausdruck gebracht hat. We push and pull like a magnet do. Das US-Portal Bloomberg hat am 30.12.2022 vermeldet, im Zuge der Twitter-Übernahme sei das Privatvermögen von Elon Musk um satte 200 Milliarden Dollar gesunken auf jetzt nur noch 137 Milliarden Dollar. Da muss der gute Elon sich im neuen Jahr ein bisschen einschränken. Viele Showstars und Journalisten wollten ihre ablehnende Haltung gegenüber Elon Musk zum Ausdruck bringen durch einen öffentlichkeitswirksamen Rückzug von Twitter. ZDF-Mikrofonhalter Elmar Thewissen etwa. Es gibt Bilder, die seinen Abmeldevorgang bei Twitter zeigen. Da war der Mann ganz konsequent. Raus aus Twitter. Auf die Frage, wie er denn künftig Twitter-interne Rechercheaufgaben wahrnehmen wolle, sagte Thewissen, dafür habe er ja noch den Twitter-Account des ZDF-Studios Washington. Ja. Unter Celebrities ist festzustellen, dass die Bereitschaft, dem bösen Gebaren des Elon Musk Thewissen-ähnliche Taten folgen zu lassen, sehr stark davon abhängt, wie viele eigene Follower man für diese mutige Tat gegen rechts opfern muss. Schon ab 500 Abonnenten haben sich manche nicht entblödet, darauf hinzuweisen, dass sie nur deshalb bei Twitter blieben, um weiterhin ihre Reichweite auf Twitter gegen Twitter nutzen zu können. Hier gilt vermutlich dasselbe wie bei allen anderen Tweets zum Politischen. Sie glauben den Scheiß, den sie schreiben, wirklich. Apropos, einem Vorbild aus Frankreich folgend haben 2022 einige deutsche Schauspielgrößen Selfie-Videos veröffentlicht, in welchen sie sich selbst die Haare schneiden, um gegen das brutale Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte ein Zeichen zu setzen. Stellen Sie sich jetzt bloß keine Wuschelköpfe vor mit rückenlangen Spitzen, die sich da komplett kahl geschoren hätten. Nein, zumeist gab es nur einen stummen Schnipp von wenigen Millimetern. Sowas geht in Zentraleuropa als große Protestaktion durch. Haare schneiden. Ob das Video die Täter im Iran zur Einkehr gebracht hat, darüber ist wenig bekannt. Ich vermute aber... Nee. Ja. Iranische Sicherheitsbeamte werden höchstens gedacht haben, oh je, die Gerüchte stimmen, Deutsche können sich nicht mal mehr einen Friseurbesuch leisten. Falls auch Sie die Moralbesoffenheit prominenter Schauspielerdarsteller oftmals zum Übergeben finden, so empfehle ich Ihnen die letzte Moderation von Ricky Gervais bei den Golden Globes. Vor ihm saßen die allergrößten Hollywood-Stars und er sagte ihnen das Folgende ins Gesicht. Wenn ihr heute Abend einen Preis gewinnt, dann benutzt das nicht als Schauplatz für ein politisches Statement. Es steht euch nicht zu, den Leuten da draußen irgendwas zu erklären. Ihr habt vom wahren Leben keine Ahnung. Die meisten von euch sind weniger lang zur Schule gegangen als Greta Thunberg. Also, falls ihr gewinnt, kommt hier rauf, nehmt euren kleinen Preis entgegen, bedankt euch bei eurem Management und eurem Gott und dann verpisst euch. Ja. Danach hat Ricky Gervais nie mehr die Golden Globes moderiert. Doch seine Beleidigungen bleiben für immer. Dankeschön, Ricky Gervais. Machen wir den Kreis zu allmählich und kommen zur anfangs erwähnten Rubrik mit prominenten Todesfällen. Meine Damen und Herren, es hatte sich angebahnt, die Zeichen mehrten sich und irgendwann wurde es zur Gewissheit. Das generische Maskulinum ist von uns gegangen. Schön war die Zeit, als Männer und Frauen sich noch gleichermaßen angesprochen fühlen durften und Leistung, Würdigung, Überwindung. übergreifend möglich war. Vorbei. Steffi Graf galt mal als einer der größten Tennisspieler der Geschichte und stand in einer Reihe mit Björn Borg, Roger Federer. Jetzt ist sie nur noch eine der größten Tennisspielerinnen der Geschichte. Den sprachlichen Totengräbern aber bleibt eine faktische Unliebsamkeit. Denn wir alle sind der Mensch, die Person und das Mitglied. Unabhängig davon, für welches persönliche Geschlecht wir uns tagesaktuell nach dem Frühstückscafé entschieden haben. Wir müssen die Sprache entmannen. Aussagen wie diese gab es zahlreich, vor allem aus der universitären Sprachwissenschaft. Wir müssen die Sprache entmannen. Demgemäß sage ich, was da von oben herab gemacht wurde mit unserer Sprache, ist eine hodenlose Frechheit. Aber man kann sich auch nicht komplett dagegen wehren. Ich war mal in einem Baumarkt und in der Zementabteilung sah ich einen großen Sack mit der Aufschrift Füllspachtel innen. Ich denke, mein Gott, jetzt wird schon am Bau gegendert oder was? Ja. Das Schicksal hat dafür gesorgt, dass mit dem generischen Maskulinum auch einer seiner größten Verfechter im letzten Jahr von uns ging, der große Sprachgelehrte Wolf Schneider aus Hamburg. Ich zitiere aus einem seiner Bücher von vor 10 Jahren. Ja, sagt er, die feministische Bewegung tat recht daran, dafür zu plädieren, dass wir uns um mehr sprachliche Symmetrie bemühen müssen. Aber nun ist es genug. Es wird nämlich offenkundig, dass die gesamte Sprachgemeinschaft einen Preis zahlen muss und es muss erlaubt sein, im Lichte der Erfahrung diesen Preis zu hoch zu finden. Wie weit wollen wir gehen? Sollen sich die Frauen den Führerschein noch länger gefallen lassen und die Männer den Sündenbock, den Hans Wurst und den Hampelmann? Führerinnenschein auch für Hampelfrauen und Sündenziegen, das wär's doch. Müsste das Zeichen nicht heißen, vor Taschendiebinnen und Taschendieben wird gewarnt? Etwas mehr Gelassenheit würde uns guttun und Augenmaß ist nie ein Fehler, schreibt er. Tja, liebe Meinungsmachenden, Augenmaß erweitert den Horizont. Maßlosigkeit beschränkt ihn. Lest ein bisschen was von Wolf Schneider, auch zum Beispiel sein Buch, aus dem ich gerade zitiert habe. Es trägt den wunderbaren Titel Gewönne doch der Konjunktiv. Ein Gruß in den Hamburger Himmel. Applaus, Applaus, Wolf Schneider. Ja. Liebe Gäste, mein Jahresrückblick Sense 2022 geht allmählich zu Ende. Das sogenannte Infektionsschutzgesetz gilt noch bis April 2023. Dann soll Schluss sein. Aber die sogenannten Maßnahmen haben sich geradezu reingefressen ins Verhalten vieler Menschen. Da wird vieles bleiben. Ganz ehrlich, ich habe so lange keiner fremden Frau mehr die Hand geschüttelt, dass mich der Gedanke daran fast geil macht. Ja, wahrscheinlich entsteht da demnächst in deutschen Großstädten eine ganz neue Domina-Szene. Na Süßer, soll ich die auspeitschen? Nee, sag mir einfach guten Tag. Du Drecksau. Ich war kürzlich bei einer Freundin zu Gast. Sie zeigte mir auf dem Handy Bilder von einem gemeinsamen Neujahrsessen. Das war anno 2020. Ist noch nicht so lange her. Aber wie sie das einleitete. Lutzka, schau mal. Weißt du noch? Da saßen wir in großer Runde beisammen. Eng an eng. Teils mit wildfremden Leuten. Alle ohne Maske. Das kommt einem heute so unwirklich vor, oder? Nein, unser Leben von gestern ist nicht unwirklich. Unser Leben von heute, das ist unwirklich.
Okay.
Upside down, inside out. Diese markante Stelle ist auch Teil meines Abendprogramms Orwell war ein Optimist, welches komplett im Zeichen der Zeit steht. Im Laufe des Jahres 2023, wenn hoffentlich alle Masken gefallen sind, werde ich mein Programm Orwell war ein Optimist nicht mehr live aufführen, wohl aber komplett veröffentlichen als Zeitdokument. Ja. Bei mir jedenfalls ist für Herrn Dr. Karl Lauterbach kein Platz mehr im Programm, denn ich bin der Meinung, dieser Kerl ist nicht mal mehr würdig, von mir auf einer Kabarettbühne verarscht zu werden. Ja. Sense! Frohes neues Jahr!
Liebe Hörer des Kontrafunks, wenn Sie mögen, es gibt von diesem Auftritt auch ein Live-Video auf meinem YouTube-Kanal in Farbe und mit gestochen scharfen Bewegtbildern. Beides, sowohl Audio wie auch Video, hat seine Vorzüge. Auf meiner Homepage www.ludger-k.de finden Sie den Weg. Das war Ludgers Welt für heute im Kontrafunk. Eine Wiederholung läuft stets am späten Mittwochabend um 23.05 Uhr sowie tags drauf mehrfach am Vormittag. Eine neue Ausgabe kommt jeden Mittwoch um 5 nach 8 am Abend. Bleiben Sie umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Nicht wahr, liebe Bonnie Tyler? Auf Wiedersehen und auf Wiederhören natürlich, Ihr Ludger. Tschüss.